Wir haben gerade das Problem, dass 25% der Kinder und Jugendlichen beim Übertritt in die weiterführende Schule nicht richtig lesen und schreiben können. In 8 Jahren sind das diejenigen, die nicht anfangen können, eine richtige Ausbildung zu machen oder zu studieren. Und in 16 Jahren sind das diejenigen, die nicht einzahlen und unseren Generationenvertrag theoretisch gefährden. Das sage ich deshalb so drastisch, weil alle Leute kapieren müssen, dass egal, ob sie Kinder haben oder nicht, Bildung jeden interessiert. Denn dieses Menschenrecht bietet auch gleichzeitig die Grundlage für unser gemeinsames Zusammenleben.
Frei und gleich. Der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ich bin Franziska Walser und ich begrüße euch herzlich zur 2. Folge von Frei und Gleich. Heute geht es darum, wie Menschenrechte Schule machen. Und ihr könnt gleich mal Stift und Papier zücken für ein paar Fakten rund um unser Bildungssystem, über die ich echt gestaunt habe. Erster Fakt: 12% der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Deutschland können nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. Zweiter Fakt: wenn keines deiner Elternteile studiert hat, dann wirst du ziemlich wahrscheinlich auch nicht an die Uni gehen. Nur ein knappes Drittel der Schüler und Schülerinnen aus Familien ohne Hochschulabschluss beginnt ein Studium. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. So steht es im Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und auf den ersten Blick ist auch alles super. Es gilt die Schulpflicht in Deutschland, staatliche Schulen sind kostenfrei und sogar die Hochschulen. Aber der Teufel steckt mal wieder im Detail, denn wie ihr gerade bei den Zahlen gehört habt, starten eben nicht alle Menschen nach der Schule gleich gut ausgebildet und dementsprechend frei in ihr Berufsleben. Wir machen heute den Menschenrechte-Check für das deutsche Bildungssystem. Und am Ende dieser Folge haben wir wie immer einen kleinen Spickzettel für euch, einen Hack zum Nachmachen für mehr Bildungsgerechtigkeit von meiner Kollegin Antonia. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Das ist der Bildungsinfluencer Bob Blume, auch bekannt als Netzlehrer. Bob Blume ist Blogger, Podcaster und Autor. Gerade erschienen ist sein neues Buch »Warum noch lernen? Wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss.« Und trotz all dieser Aktivitäten gelingt es Bob spektakulärerweise noch in seinem eigentlichen Beruf zu arbeiten als Lehrer. Er ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Englisch an einem Gymnasium in der Nähe von Baden-Baden. Hallo Bob, willkommen bei Frei und Gleich.
Hi, schön, dass ich dabei sein kann.
Du bist ja Geschichtslehrer auch, habe ich gerade gesagt. Da wird es sich ja voll anbieten, auch was zur Geschichte der Menschenrechte zu machen. Also wenn man sagt, so Zweiter Weltkrieg haben wir jetzt gerade unterrichtet, 1948 sind die verabschiedet worden, hat ja auch einen Grund, gibt es ja auch einen Zusammenhang. Unterrichtest du das? Also ist das im Lehrplan?
Ja, das ist es. Das macht man sogar früher. Also nach der Französischen Revolution, nach den großen blutigen Massakern, muss man ja sagen, gibt es ja schon die Erklärung der Menschenrechte. Und da spricht man natürlich drüber. Thematisch dann auch. Ja, obwohl ich dazu sagen muss, dass leider Geschichte eines der Fächer ist, die stark beschnitten sind. Das heißt, ich muss, um nur mal das Beispiel nochmal weiterzuführen, in der 8. Klasse von 1789, also Französische Revolution, bis Ende der Weimarer Republik kommen. Und das ist schon ein ganz schöner Bettlauf.
Mhm. Und Lehrpläne sind ja das eine und was man sinnvoll findet, ist ja das andere. Also würdest du sagen, die Menschenrechte gehören da auch hin?
Ja, definitiv. Also Menschenrechte gehören da natürlich auch hin. Was ich immer ganz wichtig finde, ist zu sagen, dass man, wenn es um solche Dinge geht, kann man das nicht mit dem Arbeitsblatt einfach nur machen, sondern es ist ganz wichtig anzubinden, welche Relevanz hat das eigentlich für mich nicht. Weil ohne die Relevanz geht das verloren und dann hat man keine Anbindung und dann kann man damit nichts anfangen.
Genau, und man könnte es ja in dem Fall, man könnte es ja super easy machen und sagen, hier, Nadine, was steht in Artikel 13? Ne? Es ist ja so ein, man könnte das ja richtig stupide abfragen
einfach. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich habe mal 3 Jahre lang in der Realschule unterrichtet und da habe ich das damals gemacht, da ging es darum, ja genau, ich habe den Schülerinnen und Schülern gesagt, sie sollen ihre Handy auf den Tisch legen. Und dann habe ich die eingesammelt und die haben mich angeguckt und gesagt, was machen sie? Habe ich gesagt, die verkaufe ich jetzt. Und die haben gesagt, wie, die verkaufen sie jetzt? So, ja, das können sie nicht machen, das sind meine, wie meine, was heißt das? Ja. Und darüber bin ich dann im Prinzip darüber eingestiegen, was man auch für Grundrechte hat und dann später zu den Menschenrechten. Und ich glaube, sowas, das ist jetzt nur ein Beispiel und das wird die Leute nicht vom Hocker hauen, aber ich glaube, das ist eben viel, viel wichtiger als zu sagen, also wir handeln das jetzt stupide ab.
Und jetzt sind wir ja heute hier, um über den Artikel 26 zu sprechen. Also das ist der in den Menschenrechten, wo es eben um Bildung geht. Und ich würde jetzt mal mit dir gerne so eine Art Menschenrechte-Check, sage ich jetzt mal, machen fürs Schulsystem. Also weil der Artikel 26, der ist ziemlich lang und auch sehr detailliert. Also da wird sehr genau beschrieben, wie so ein Schulsystem aussehen sollte, damit es mit der, und das ist ja das Oberziel der Menschenrechte, dieser angeborenen Würde der Menschen in Einklang steht. Und der erste Punkt, der da steht, ist, Bildung ist unentgeltlich. Da würde ich sagen, für Deutschland Haken dran, oder?
Absolut nicht, nee. Nee? Absolut nicht. Also witzigerweise hat meine Frau mir gestern erst mal geschickt, was sie alles gekauft hat für den Schulanfang. Und das waren schon mal 50 Euro für eine
Stifte,
Drittklasse.
Also jetzt noch ohne Bücher sozusagen.
Genau. Ohne Bücher und ohne iPads vor allen Dingen und solche Dinge. Absolut leider kein Haken dran. Wenn du reicher bist, kannst du mit besserer Ausrüstung dich bilden.
Und dann geht es ja auch bis hin zu Nachhilfe und all den Dingen, die man optional noch oben drauf werfen kann, aber die manchmal ja auch nötig sind, leider.
Da muss ich ganz kurz auf mein Buch zu sprechen kommen. Das heißt ja, warum lernen? Und eine Grundthese ist, Lernen muss in der Schule stattfinden. Und entweder sitzt da jemand, der sich auskennt, der unterstützen kann, oder Nachhilfe. Die Nachhilfeindustrie ist in Deutschland über 1 Milliarde Euro im Jahr. Und ich glaube, im Grunde genommen gibt es keinen besseren empirischen Beleg für die Ungerechtigkeit. Weil wenn Schule so funktioniert, dass man eigentlich mit dem Lernen erst zu Hause anfängt, dann gewinnen die mit den besten Voraussetzungen.
Und wie macht man es anders? Also wie würdest du sagen, kann man diesen Punkt, Bildung ist unentgeltlich, qua Menschenrecht, wie könnte man das umsetzen besser?
Naja, indem man Schule als einen Ort sieht, wo das Lernen stattfindet und sowas wie Hausaufgaben entweder vermeidet oder auf eine Art und Weise gibt, die es eben sinnvoller macht. Ich gebe mal ein Beispiel. Schule hat oftmals so funktioniert, dass sich der Lehrer hinstellt und sagt, wie irgendwas geht. Zum Beispiel eine Gedichtinterpretation und die muss dann zu Hause geschrieben werden. Dann kommen alle zurück und 3 Leute werden drangenommen und dann wird gesagt, hast du gut oder schlecht gemacht. Das kann man ja umdrehen, wenn es schon sein muss. Ihr geht alle nach Hause und guckt euch ein YouTube-Video an. Die Smartphone-Ausstattung ist bei 99%, also das geht. Guckt euch das Video an, wie eine Gedichtinterpretation geht. Dann kommt ihr wieder zurück in die Schule und schreibt die Interpretation, während ich dabei bin. Denn ich bin der Experte und ich kann denjenigen helfen, die eben nicht so gut lernen.
Der zweite Punkt, da steht, Grundschulunterricht ist obligatorisch. Das ist ja in Deutschland so. Also es gibt ja 9 Jahre Vollzeitschulpflicht. Da kriegt man richtig Strafen, wenn man dagegen verstößt. Würdest du sagen, da ist ein Haken dran?
Nee, weil wir 50.000 Schülerinnen und Schüler haben, die jedes Jahr die Schule ohne Abschluss verlassen. 50.000 jedes Jahr konstant seit 10 Jahren. Wir nehmen nicht alle mit. Und wir haben gerade das Problem, dass wir in der IGLO-Studie gesehen haben, dass 25% der Kinder und Jugendlichen beim Übertritt in die weiterführende Schule nicht richtig lesen und schreiben können. In 8 Jahren sind das diejenigen, die nicht anfangen können, eine richtige Ausbildung zu machen oder zu studieren. Und in 16 Jahren sind das diejenigen, die nicht einzahlen und unseren Generationenvertrag theoretisch gefährden. Das sage ich deshalb so drastisch, weil alle Leute kapieren müssen, dass egal, ob sie Kinder haben oder nicht und egal, ob sie über 50 sind oder nicht, Bildung jeden interessiert. Denn dieses Menschenrecht bietet auch gleichzeitig die Grundlage für unser gemeinsames Zusammenleben.
Ja, wir hatten es auch gerade in der Anmoderation, ne? Also diese Quote von 12% der erwerbsfähigen Bevölkerung, die können nicht oder nur unzureichend lesen. Das ist eine sehr hohe Zahl, ne?
Das ist eine absolut hohe Zahl. Das Blöde ist, man wüsste, wie man es anders macht. Das wird auch stückweise gemacht. Es ist zum Beispiel klar, dass je früher in Bildung investiert wird, desto höher der Ertrag. Tatsächlich
also das heißt,
auch
wir sprechen
monetär.
Da schon von Kitas letztendlich.
Genau, wir sprechen von Sprachförderung in Kitas und zwar auf ganz massive Weise. Und Ertrag, das hört sich immer so schlimm an, finde ich, wenn man über Bildung als Menschenrecht spricht, ja, weil das sozusagen so eine wirtschaftliche Betrachtungsweise ist. Aber letzten Endes hat Bildung ja auch damit zu tun. Es hat auch damit zu tun, selber hinterher finanziell unabhängig sein zu können und kulturelle Teilhabe zu genießen. Und das geht eben vor allen Dingen über die basalen Kompetenzen Lesen, Schreiben, Sprechen.
Ja, und dann würdest du sagen, also dieses Grundschulunterricht ist obligatorisch, das heißt, mehr Grundbildung ist obligatorisch und die muss irgendwie gewährleistet werden.
Genau, wir müssen uns ganz stark auf diese basalen Kompetenzen orientieren und zwar nicht wie aus meiner Sicht in Bayern, wo dann die musischen Fächer gekürzt werden. Das ist nämlich das Gegenteil. Musische Fächer führen nämlich unabhängig davon, dass man jetzt sagt, okay, also ästhetisches Vermögen und so, das ist alles schön und gut. Vor allen Dingen aber fördern sie die Lust am Lernen. Und diese Lernlust, die brauchen wir auch für alle anderen Fächer. Das heißt, ich bin kein Kultusminister, aber man muss sich sehr gut überlegen, wie man gleichzeitig die basalen Kompetenzen stärken kann und diese ganz wichtigen kreativen Fächer nicht beschneidet.
Der dritte Punkt, der knüpft so ein bisschen an, weil da geht es darum, was passiert eben dann mit den Leuten, wenn die aus der Schule kommen. Da steht, Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihrer Fähigkeiten offen stehen. Da bin ich gespannt, wie du das siehst, weil es gibt ja den deutschen Bildungsbericht, der eben wieder 2022 ergeben hat, dass Bildungserfolg total stark von der sozialen Herkunft abhängt. Wie stehen wir da an diesem Menschenrechtspunkt gleichermaßen entsprechend der Fähigkeiten offen?
Ja, ich kann auch wieder keinen Haken machen. Ne? Es wird nicht überraschen, aber wir müssen ein ganz kleines bisschen vorher ansetzen. Es ist belegt, dass das intellektuelle Potenzial von Kindern und Jugendlichen nicht zwangsläufig dafür Voraussetzung ist, auf welche Schulform sie gehen.
Also das heißt, wenn du einen Intelligenztest, so umstritten der ist, machen würdest, könntest du nicht vorhersagen.
Nee, genau. Weil du vielleicht Mehmet heißt und weil deine Lehrer dir schlechte Noten geben oder weil deine Eltern in der Hauptschule waren und sagen, wenn er in die Realschule wechselt, ist das ja schon eine Verbesserung. Das nennt sich Statuserhalt. Das ist wichtig zu sagen, weil nur weil es sozusagen ein Recht besteht, funktioniert das nicht einfach durch ein Schnipsen. Was die Hochschulen angeht, ist es dasselbe. Je weniger Vorwissen man hat, desto niedriger die Chance, dass du da hingehst. Auch wirklich unter ganz praktischen Dingen, weil die Leute gar nicht wissen, wie funktioniert denn das?
Also Immatrikulation. Gar nicht so sehr Vorwissen im Sinne von, ich kann und die mathematische Formel, genau. Sondern mehr Vorwissen von, wie orientiere ich mich in so einer Rieseninstitution.
Richtig. Ja, genau. Ja, und das hat eben ganz viel mit einem sozialen Kontext zu tun. So, deshalb ist das nicht gegeben. Drittens, wir haben jetzt schon die Situation, dass die Abiturs überhaupt gar nicht vergleichbar sind. Ja? Das heißt, die Abiturnoten sind nicht vergleichbar, die Inhalte sind sowieso nicht vergleichbar. Und das wiederum führt dazu, dass es sein kann, dass wenn diese Möglichkeit gegeben ist, dass du auf eine Hochschule gehst, es sein kann, dass dir jemand den Platz wegnimmt, der vielleicht gar nicht besser in Anführungsstrichen ist als du, sondern nur eine bessere Note auf dem Blatt hast.
Ja, das ist ein spannender Punkt, ne? Weil man mit der sozialen Herkunft und Nicht-Akademiker-Eltern, das weiß man und dass auch Kinder mit einem Migrationshintergrund seltener eine Gymnasialempfehlung bekommen, das weiß man auch. Aber du hast natürlich total recht, auch schon die Herkunft aus einem Bundesland kann dazu führen, dass man nicht die gleichen Chancen hat. Ne? Okay.
Ich bin mal gespannt, ob ich an irgendeiner Stelle mal einen Haken mache.
Das frage ich mich auch. Ja, wir können ja mal weitermachen mit Punkt 4. Eltern haben das Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. Also Elternwille zählt, können sich aber ja zum Beispiel nicht in allen Bundesländern aussuchen, ob ihr Kind aufs Gymnasium kommt oder nicht.
Ja, doch, Ärzte können das ganz gut.
Weil die einen Anwalt einschalten.
Ja, ja, klar. Also das ist ja das Spannende daran. Das ist eine Möglichkeitsform, von der du wissen musst, dass die da sind. Also es könnte ja zum Beispiel sein, es gibt Eltern mit Migrationshintergrund. Wenn die Lehrer sagen, nee, das geht nicht, dann sagen die, doch, das geht. Das machen wir jetzt. Aber dazu musst du sozusagen diese Möglichkeit kennen. Und die kennt halt nicht jeder. Das heißt, das Recht ist aus meiner Sicht nicht gleichbedeutend mit der Möglichkeit, es auch einzulösen.
Das heißt, das Recht kann nur gleich sein, wenn alle gleichermaßen Kenntnis davon haben.
Richtig.
Erstmal.
Richtig. Und das hat damit zu tun auch, wie man eben Menschen, vor allen Dingen die Armut gefährdet sind, einbezieht. Armut bedeutet oftmals weniger Zugang, obwohl das Recht besteht.
Und liegt das auch an, also die Universitäten sind ja kostenlos, beneiden uns viele Leute in anderen Ländern drum. Also muss es aber trotzdem noch mehr Förderung geben?
Also ich muss erstmal widersprechen, weil Hochschulen sind insofern ja nicht kostenlos, als dass A, man ja einen Kredit aufnehmen muss, den man hinterher zurückbezahlt. Und das hat auch schon eine Auswirkung darauf, ob man das macht oder nicht.
Du meinst einfach um Miete und Lebenshaltungskosten?
Ja, beziehungsweise, genau. Und wenn wir über Miete und Lebenshaltungskosten sprechen, wir haben gerade über Armut gesprochen. Weißt du, wer noch armutgefährdet ist? Studenten. Kam jetzt auch wieder raus. Studentinnen und Studenten sind armutgefährdet, wenn die Eltern zum Beispiel das nicht übernehmen können. Und jetzt geht's noch weiter. Wenn die Eltern das nicht übernehmen können, wie du zur Miete wohnst oder so, und du machst es trotzdem, dann musst du nebenbei natürlich arbeiten. Und wer kann jetzt besser und schneller studieren und in seinen Job gehen und irgendwelche Sachen zurückzahlen? Ne? Derjenige, der arbeiten gehen muss oder nicht. Also auch da ist es nicht ganz so einfach, wie man sich's vielleicht denken kann.
Ja, also nicht entsprechend der Fähigkeiten. Kein Haken dran.
Wir machen mal,
auch nicht am Elternwille.
Wir machen mal einen orangenen Haken dran. Naja, das mit dem Elternwille habe ich ja gesagt. Elternwille kann nur Elternwille sein, wenn man sich diesen Willen bilden konnte, weil man Vorwissen hat. Ja. Und ich spreche ja unheimlich viel gerade über Bildung und Schulen und so weiter und so fort. Und da sagt mir heute erst jemand, ja, unser Kind ist aber auf eine gute Schule, wir haben uns da aber auch sehr lange drüber informiert und so weiter und so fort. Wenn du den ganzen Tag arbeiten gehst mit zwei Jobs, weil du nicht anders kannst, dann kannst du dich nicht drei Wochen
lang... Nee, dann gehst du nicht zum Tag der offenen Tür oder irgendwas.
Genau, das ist das Problem.
Okay, so letzter Punkt, jetzt schauen wir mal mit dem Haken. Den habe ich mir für den Schluss aufgehoben, der klingt sehr, sehr schön, ist aber so ein bisschen vage im Vergleich zu den anderen Formulierungen. Bildung soll sich auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit richten. Wie hast du es denn persönlich erlebt? Also du wirkst auf mich sehr entfaltet als Persönlichkeit. War da deine Schule zuständig
absolut.
Dafür.
Ja, ja, da war meine Schule zuständig für. Ich war auf einer Waldorfschule, 13 Jahre plus Waldorf-Kindergarten, stehe dem ganz normal kritisch gegenüber. Also ich sage immer, ich bin zufriedener Endkunde. Das heißt, ich bin kein Anthroposoph und ich finde die Ideologie, die ich deshalb auch so nenne, teilweise wirklich kritisch. Aber in der Tat war das für mich genau das Richtige, weil es das gefördert hat, was mich begeistert hat. Und ich glaube, einiges von dem, worüber ich jetzt spreche, was Bildung auch sein kann, kommt noch aus dieser Zeit. Die Sache ist die, Entfaltung bedeutet Freiheit und Autonomie und Selbstwirksamkeit. Und Schulen tendieren dazu, alles, was nicht operationalisiert werden kann, wegzustreichen.
Gemessen
in einer Weise mit Prüfungen, mit Tests, mit Noten.
Ja.
Ja, das sehe ich an meiner Theater AG, da kommen Kinder und Jugendliche hin, also 8. bis 12. Klasse, an einem Freitagnachmittag um 16 Uhr und haben sich die ganze Woche darauf gefreut. Die arbeiten zusammen, die erbringen Leistung, die merken sich Texte, die setzen sich intensivst mit Shakespeare auseinander. Es gibt Interpretationsgespräche, es wird sich auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Da kann mir keiner erzählen, dass das nur geht, wenn man irgendwie Druck ausübt und Noten und so weiter und so fort. Und das ist wirklich eine Form von Entfaltung.
Ja, ist eigentlich ein witziges Wort, Entfaltung, ne? Weil man sich ja, wenn man sich das so origami-mäßig vorstellt, ist einem ja sofort klar, da braucht es Raum für. Da kann man sich nicht so auf einer Zugschiene sozusagen bewegen.
Ich sehe diese Entfaltung in der Körperhaltung über ein Jahr. Da gibt es Jugendliche, die kommen dahin mit eingefallenen Schultern, mit einer Piepsestimme, die gucken einen nicht an, wenn man spricht. Und nach einem Jahr stehen die wie eine Eins auf der Bühne.
Mhm. Ja, und wie erlebst du es jetzt in deinem Schulalltag abseits dieser Wahl-AG? Also wie weit her ist es da mit der Entfaltung der Persönlichkeit?
Ist nicht weit her. Naja, das ist halt, weißt du, das Interessante ist ja, um Entfaltungsraum zu bieten, brauchst du ja Lehrerinnen und Lehrer, die das wichtig finden.
Mhm.
Und jetzt kommt der spannende Punkt. Für die Lehrerausbildung, ich mache es ein bisschen pointiert, ist es nicht zwangsläufig wichtig, dass du Menschen mögen musst. Denn Fachlichkeit kann man nachholen. Aber Menschenliebe nicht. Und die brauchst du. Es braucht diese Beziehungsarbeit. Es braucht in jedem Fach jemanden, der sagt, ich merke gerade, die binomischen Formeln sind zwar wichtig, aber wisst ihr was, komm, lass uns mal frische Luft, lass uns mal bewegen gehen, lass uns ein bisschen meditieren, wie auch immer. Das braucht es, weil ansonsten ist ja das Gegenteil von Entfaltung, wäre ja zusammenfalten. Im wörtlichsten Sinne das, was schlechte Lehrer machen. Jemanden zusammenfalten.
Runterputzen, meinst
genau.
du sozusagen?
Ja.
Ja, wie kommen wir da hin? Man neigt immer dazu, das so an den Lehrpersonen festzumachen und das ist auch ein Faktor und dann gibt's aber die Lehrpläne und
Wie kommen wir da hin?
Genau, also wie kann man dieses Personal auch unterstützen? Es geht ja auch um ErzieherInnen,
ja,
also überhaupt. Wie können die besser zu Entfaltern werden sozusagen, ne?
Also die einleuchtendste Antwort ist natürlich Geld. Das, was es gerade tatsächlich schon gibt, also dieses Startchancenprogramm, dass 1 Milliarde Euro pro Jahr an Schulen gibt, die in prekärer Lage sind.
Also Stadtteil oder
Brennpunkt,
baulich,
das, was man so Brennpunktschulen nennt.
Ja,
ja, genau. Jedenfalls, die kriegen dann zum Beispiel über das Geld Sozialarbeiter. Das heißt, es wird in Personal investiert. Und genau das ist es eben, was am meisten gebraucht wird. Im besten Fall, wenn ich mir das malen könnte, wären das multifunktionale Teams. Also das heißt auch Psychologen. Wir haben gerade einen Schlüssel von Psychologen, also in Baden-Württemberg, von Psychologen für Schülerinnen und Schüler und den Schulen von 7.000. 7.000 Schüler,
krass,
ein
ist
Psychologe.
Ist noch nicht mal einer pro Schule? Oder
ach,
eine?
Quatsch, ja. Nein, das ist einer, der sitzt irgendwo im Einzugsgebiet und der hat dann irgendwie mit diesen ganzen Schulen zu tun. Und das sind alles Dinge, die einen natürlich echt unfassbar fertig machen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja ein Grund, warum ich solche Bücher schreibe, dass ich glaube, dass trotzdem mit Mut etwas zu erreichen ist, mit Mut und Haltung. Wir können den Kopf nicht in den Sand stecken und es gibt ganz viele Lehrkräfte, die das auch wissen und die sagen, ja klar gibt's einen Lehrplan. Aber wenn die Kinder und Jugendlichen mir hier über die Tische hopsen, dann kann ich den Lehrplan nicht machen, sondern dann machen wir erstmal eine soziale Interaktion, eine soziale Form, um die Grundlagen zu legen, die dann hinterher später das Lernen auch ermöglichen.
Ich frage mich gerade, ob die Menschenrechte vielleicht da auch so eine Art Mutmacher, Rückenwind sein können, ne? Also, dass man sich das vergegenwärtigt mit, ich bin hier gerade dabei, das Menschenrecht auf Bildung zu verwirklichen. Und dann ist mir der Lehrplan und das Kultusministerium erstmal ein bisschen nachgelagert.
Klar. Ich habe gesagt, die wichtigste Grundlage jeder Erziehung in meinem neuen Buch, das habe ich von Michel Friedmann übernommen und der wiederum hat das vom Theaterpädagogen George Tabori, ist der Satz, jeder ist jemand.
Ja, eigentlich ganz ähnlich wie alle sind frei und gleich geboren.
Jeder ist jemand. Und wir haben es momentan in der politischen Lage damit zu tun, wo Leute anfangen, das wieder abzusprechen. Wo die sagen, nicht jeder ist jemand. Es gibt Leute, die ausgegrenzt werden müssen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dagegen halten. Wir als diejenigen, die eben diese Menschenrechte, dieses Recht auf Entfaltung als wichtigste Prämisse eines Bildungssystems auch sehen.
Sehr schönes Schlusswort, Bob. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Bob Blume hat es gerade so schön gesagt, im Idealfall lernt man sein Leben lang und hat auch Lust darauf. Und deswegen machen wir hier im Podcast gleich noch eine praktische Gruppenübung in unserem Menschenrechts-Hack. Also bleibt dran. Wenn ihr mehr von Bob hören wollt, dann empfehle ich euch Bobs Podcast Die Schule brennt und seinen Instagram-Account Netzlehrer und natürlich auch sein aktuelles Buch, das heißt Warum noch lernen? Und da geht es auch um die Themen, die Bob sehr bewegen, um Digitalisierung und Einfluss von KI auf das Bildungssystem. Bei mir im Studio ist jetzt meine Lieblingssitznachbarin, wenn es ums Lernen geht. Das ist Antonia Huckle von der Initiative Frei und Gleich. Die kommt hier im Podcast immer ins Spiel, wenn es ums Praktische geht. Also wie könnt ihr euch konkret für Menschenrechte einsetzen? In diesem Fall für das Menschenrecht auf Bildung. Und zwar auch, wenn ihr eure Schulzeit schon hinter euch habt.
Der Menschenrechts-Hack. Menschenrechte im Alltag verteidigen.
Antonia, was hast du mitgebracht heute?
In meinem imaginären Schulrucksack, an den ich mich noch sehr gut erinnern kann, den ich in der Schule benutzt habe, da ist das Bündnis Bildungswende jetzt, beziehungsweise Bildungsprotest 2023-2024.
Okay, und das Aufmerksammachen auf Probleme bei Bildung ist ja Bobs Herzensthema und es ist ja eigentlich ein Dauerbrenner. Aber gibt's so ganz konkrete Punkte, so einen Katalog, wo Sie sagen, das und das, das muss passieren?
Ja, also Sie haben erstmal vier konkrete Forderungen, die kann man auch auf der Webseite nochmal anschauen. Sie haben auch die Forderung zum Beispiel, es soll einen Bildungsgipfel geben mit Olaf Scholz, ne, mit dem Bundeskanzler auf Augenhöhe, wo auch wirklich die Betroffenen beteiligt sind. Sie fordern aber auch eine Ausbildungsoffensive und zur größten und würde ich jetzt mal sagen allgemeineren Forderung. Dazu habe ich mit Markus, einem Elternvertreter aus Mainz, gesprochen, der Miterfinder, so wie er sagt, des Bündnis Bildungswende jetzt. Und wie Sie das machen, das hat mir Markus so erklärt.
Unsere erste und größte Forderung ist, dass wir Schule und Kita inklusiv, gerecht und zukunftsfähig machen müssen. Unser Bildungssystem ist, wenn wir es jetzt mal plakativ formulieren, 100 Jahre alt. Unsere Gesellschaft hat sich aber in den 100 Jahren doch deutlich verändert. Und auf diese Veränderung muss sich unser Bildungssystem einstellen.
Genau, also das ist ja auch das, was Bob Blume auch schon
voll
gesagt hat.
Voll auf einer
hat.
Linie, genau.
Genau, da sind sie sich einig. Und was ich ganz interessant fand, war, dass auch Markus und auch das Bündnis Bildungswende jetzt sagt, wir müssen eigentlich schon bei der Kita anfangen. Das Problem ist ja, Bildung ist eben ein Thema der Bundeswehr.
Ländersache, genau.
Ist Ländersache, so wie man immer so schön sagt. Aber er hat gemerkt, alle Bundesländer haben die gleichen Probleme.
Und deswegen konnte man sich eben so zusammenschließen unter hinter einen kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen.
Ja, richtig. Deswegen ist es auch was Besonderes. Das ist ein bundesweites Bündnis. Die arbeiten auch viel auf Länderebene, aber sie wollen eben auch generell auf der gesamtdeutschen Ebene was bewegen. Und wie man mitmachen kann, das ist eben ganz vielfältig bei der Bildungswende jetzt. Markus sagt auch, man kann sich immer engagieren, sie sind immer offen für alle. Und diesen Punkt, den wollen die Menschen bei der Bündnisbildungswende jetzt auch abholen. Das heißt, sie bieten sogar an, okay, du hast jetzt einen konkreten Gesprächsbedarf, dir ist irgendwas aufgefallen, was gar nicht gut läuft und deswegen wirst du jetzt aktiv, deswegen willst du dich engagieren. Okay, dann sprich doch mit jemandem aus unserem Bundesland, der Verantwortliche ist. Man kann sich aber auch einfach in die Messenger-Gruppen, Signal, WhatsApp, Telegram, je nachdem, wofür die Bundesländer sich entschieden haben, eintragen lassen und dann wird man über nächste Aktionen informiert und kann auch mitdiskutieren.
Ja, aber das ist eigentlich ein gutes Angebot, ne? Dass man sagt, ich krieg wirklich jemanden konkret zu fassen, wenn ich sage, mein Thema ist zum Beispiel Schulessen. Und dann lotst er mich da durch und sagt, guck mal, irgendwie da kannst du andocken und mitmachen.
Genau, so ist das gedacht.
Wir packen euch das alles nochmal in die Shownotes, also Links und Informationen zum Bündnis Bildungswende jetzt, wenn ihr Lust bekommen habt, euch da zu engagieren. Und Antonia, für die, die es gar nicht erwarten können, wo kann man jetzt gleich losklicken?
Ihr könnt direkt losklicken. Das kann jede und jeder direkt machen. Und zwar gibt es eine Petition von dem Bündnis auf change.org. Die nennt sich Bildungswende jetzt. Und da fehlen auch nur noch ein paar tausend Unterschriften. Vielleicht schaffen wir das ja.
Ja.
Das wäre natürlich ganz klasse.
Locker, das machen wir voll mit den HörerInnen dieses Podcasts.
Genau, ich bin auch gleich dabei. Und ansonsten findet ihr das Bündnis auch auf bildungswende-jetzt.de. Und da findet ihr auch nochmal alle Infos, wie man sich da engagieren kann und wie man direkt loslegen kann.
Danke, Antonia.
Gerne.
Vielen Dank für die Recherche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es um das Menschenrecht auf Privatsphäre. Da denkt man vielleicht gleich an Überwachungskameras oder Leute brechen in meine Wohnung ein oder sowas. Aber dieses Recht gibt's eben nicht nur in Privaträumen, das gibt's auch im Internet. Und wir haben auch schon jemanden eingeladen. Unsere Gästin für die nächste Folge ist Netzaktivistin Chris Köver. Die erklärt uns, wo unsere Privatsphäre im Netz in Gefahr ist. In der Zeit, bis wir uns hier im Podcast wieder hören, schaut doch mal gerne auf den anderen Kanälen von Frei und Gleich, der Menschenrechtsinitiative der Evangelischen Kirche in Deutschland, vorbei. Die findet nämlich nicht nur im Podcast statt, sondern auch auf Social Media, im Netz und bei Aktionen im öffentlichen Raum. Und ob ihr auf der Suche seid nach Menschenrechtsmerch oder ob ihr euch fragt, wie man Menschenrechte eigentlich mit Emojis darstellt, hier werdet ihr fündig. Alle Infos und Termine findet ihr unter freiundgleich.info. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und anders als die meisten Unterrichtsstunden ist dieser Podcast keine Einbahnstraße, kein Frontalunterricht, sondern wir wollen wirklich wissen, ob es euch gefallen hat und wie ihr euch für Menschenrechte engagiert. Schreibt uns gerne an info@freiundgleich.info. Ich bin Franziska Walser. Tschüss und bis bald.
Das war Frei und Gleich, der Menschenrechtspodcast der Evangelischen Kirche in Deutschland. Moderation: Franziska Walser. Redaktion und Co-Moderation: Antonia Huckle. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign: Martin Mittank. Produziert von der Gesellschaft für eine gute Zukunft. Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an diesem Podcast mitgewirkt haben.